das Thema Migräne auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dass es eine Bürde ist, ist gar keine Frage. Aber zu verstehen, dass das Gehirn quasi eine andere Struktur aufweist und anders funktioniert, ist letztendlich die Folge, dass die Symptome überhaupt so auftreten können.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Es hämmert, es pocht, es drückt, es ist unangenehm. Leute, in dieser Folge der Health Nerds wollen wir über Kopfschmerzen sprechen. Was passiert in meinem Kopf, wenn ich Kopfschmerzen habe? Wann ist das harmlos und wann sollte ich mich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen? Wir klären außerdem die Frage, welche Arten von Kopfschmerzen gibt es überhaupt und was genau ist Migräne und warum leiden so viele Menschen daran? Matthias Baum aus dem Artgerecht Health Nerds Wissenschaftsteam. Gib uns mal direkt eine Zahl zum Start. Wie viele Migräne-Betroffene gibt es denn?
Erstmal hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Und dann steige ich gleich mit einer Zahl ein. Bei Migräne kommt so ein bisschen auf die Zahlen an, die man betrachtet, circa 15% der Frauen und circa 6% der Männer betroffen, die die Kriterien erfüllen. Also das ist die Prävalenz, also die Häufigkeit innerhalb eines Jahres, so wurde das festgelegt. Und Kopfschmerzen, das kann man noch direkt mit dazu sagen, betreffen bei der gleichen Darstellung, sprich mindestens einmal im Laufe eines Jahres, ungefähr 58% der Frauen und etwas mehr als 44% der Männer.
Also man kann schon sagen, Kopfschmerzen hat irgendwie früher oder später jeder mal. Die meisten glücklicherweise erleben es eher unregelmäßig und wahrscheinlich auch nicht so symptomatisch stark, dass man sich ernsthaft Gedanken macht. Aber diese Migränefälle, das sind eben auch einige Millionen Menschen in Deutschland und darüber wollen wir auch hier in dieser Folge sehr intensiv sprechen. Das sind Leute, die wirklich darunter leiden, deren Leben darunter leidet. Und wir wollen natürlich nicht nur gucken, wo kommt das her, was steckt dahinter, was passiert da im Körper, sondern wir wollen auch gucken, gibt es Lösungen, gibt es Ideen, gibt es vielleicht artgerechte Ideen, die Schmerzen lindern können, die ja vielleicht einigen Leuten wirklich helfen können. Wo fangen wir an, Matthias? Vielleicht Unterschied Kopfschmerzen zu Migräne. Klär uns mal auf.
Ich glaube, das ist der wichtigste Einstieg, den man wählen muss, weil gerade, du hast ja schon gesagt, jeder hat mal irgendwie mal Kopfschmerzen und man hat vielleicht gewisse Bezugspunkte dazu. Und die Ursachen, also das Gehirn selbst, hat keine Schmerzrezeptoren, also bewegt sich das Ganze eher im Bereich der Hirnhäute oder vielleicht im Nervenbereich. Ich fange mal ganz einfach an. Man klassifiziert das eigentlich in drei Hauptbereiche. Das eine sind wirklich so kraniale Neuropathien. Das ist jetzt erstmal, kranial heißt Kopf, Neuropathie heißt irgendwas Nerv, der krank ist. Also vielleicht irgendwelche entzündlichen Prozesse. Und dann teilt man das eigentlich in sogenannte primäre und sekundäre Kopfschmerzerkrankungen ein. Bei den sekundären finden wir das eben tendenziell eher als Begleitsymptomatik bei irgendeinem anderen Phänomenen beispielsweise mit dabei. Und wenn wir wirklich über primären Kopfschmerz sprechen, dann gibt es da eine Vielzahl. Ich nehme mal so die drei bekanntesten und häufigsten, die man gehört hat, raus. Und dazu zählt unter anderem die Migräne. Also das wäre auch die häufigste primäre Kopfschmerzart, die mit mittelschweren bis schweren Schmerzen einhergeht. Wir haben den sogenannten Spannungskopfschmerz und den Cluster-Kopfschmerz. Das sind vielleicht Begriffe, die man schon mal gehört hat. Und die Unterscheidung ist nicht nur in der Art und Weise, was dann letztendlich passiert im Gehirn selbst oder in den Strukturen oder die Bereiche, die mit betroffen sind, sondern vor allen Dingen erstmal symptomatisch. Also das, was Patienten merken oder erkennen, wenn sie diese Kopfschmerzen haben. Und da nehme ich mal dieses Bild des Migräne-Kopfschmerzes raus. Das ist wahrscheinlich vielen ein bekanntes Thema oder hat man schon mal gehört, dass es eine halbseitig auftretende Schmerzsymptomatik ist. Sie ist pochend, sie ist hämmernd, sie ist pulsierend. Sie dauert ganz typisch zwischen 4 bis 72 Stunden. Es gibt so ein paar, wir nennen es mal Kardinalsymptome rund um die Migräne, die auch mit abgeprüft und abgefragt werden. Können wir gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen. Das Thema der Aura, also einer insbesondere gerne visuellen Wahrnehmung, die in dem Bereich im Vorfeld mit stattfindet, bevor die Schmerzen einsetzen, die dauert dann ein paar Minuten, zwischen 5 Minuten bis zu einer Stunde typischerweise. Und es gibt Begleitsymptome wie Übelkeit, Erbrechen und Licht- und Lärmempfindlichkeit. Diese nochmal, ich nenne es mal Kardinalsymptome, also die typischerweise damit auftreten, die werden auch abgefragt. Und wenn wir über Cluster- oder Spannungskopfschmerz sprechen, dann haben wir beim Cluster Kopfschmerz zwar auch diese Einseitigkeit, aber eher im Bereich hinter einem Auge typischerweise. Die Dauer ist deutlich kürzer, also zwischen 15 Minuten bis 3 Stunden. Es gibt eher stechende, bohrende, starke, aber bis sehr starke Schmerzen. Auch natürlich hier ein paar Begleitsymptome im Bereich der Augen, der Nasen. Es gibt Schwitzen im Bereich des Kopfes, Unruhe. Das gehört sicherlich auch nochmal mit dazu. Und bei dem Spannungskopfschmerz, das sagt der Name dann irgendwie auch, es ist eher beidseitig über die Stirn am Hinterkopf. Dauer kann sehr stark variieren zwischen 30 Minuten bis zu 7 Tagen. Es ist eher dumpf und drückend. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, auch zum Beispiel in Richtung Migräne, abgesehen von der Seitenanteiligkeit, also bei Migräne typischerweise nur eine Seite, die betroffen ist. Bei dem Spannungskopfschmerz haben wir eigentlich keine Verstärkung durch körperliche Aktivität oder eben auch das Thema der Übelkeit. Das haben wir beides eben auch bei der Migräne.
Okay, also es ist doch relativ komplex, das Thema. Man denkt erstmal so, Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen, aber der Teufel steckt eben doch im Detail. Insofern gut, Matthias, dass du uns hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringst. Mhm. Bevor wir zum Thema Migräne gehen, lass uns mal noch ein bisschen über diese normalen, in Anführungszeichen, Kopfschmerzen sprechen. Für die Leute, die, so wie ich zum Beispiel, unregelmäßig, keine Ahnung, einmal im Jahr, alle paar Monate irgendwie mal für eine halbe Stunde oder 2-3 Stunden Kopfschmerzen haben, was sind so SOS-Maßnahmen, die wir machen können? Sollte es direkt immer die Kopfschmerztablette sein oder gibt es andere Dinge, die wirklich helfen können? Ich weiß, es gibt auch Kollegen bei uns im Team, die haben so Druckpunkte an der Hand. Mhm. Ja, die sagen, wenn man da drückt ein paar Minuten, dann löst sich eine Verspannung. Ist das eher so aus dem Reich der Mythen oder gibt es tatsächlich so Maßnahmen, die wir machen können, die da eine Verbesserung herbeiführen?
Die kurze Antwort ist, es gibt definitiv Maßnahmen und sicherlich auch Maßnahmen, die untersucht sind. Also jetzt habe ich ja nur über drei Arten des primären Kopfschmerzes gesprochen. Wenn wir also andere Formen haben, die eher mit Verspannungen einhergehen, wenn wir vielleicht eine Verschiebung im Elektrolythaushalt haben, typischerweise im Bereich Magnesium, vielleicht wenn man mehr Flüssigkeit ausgeschieden hat, mehr am Schwitzen ist oder Alkohol konsumiert hat und dementsprechend mehr auf Toilette gehen musste, eine leichte Verschiebung in dem Bereich hat, dann haben wir hier Druckunterschiede in den Gefäßen, die mit Dehnung einhergehen und eventuell hier Schmerzrezeptoren im Bereich der Hirnhäute verursachen. Warum die Antwort nicht ganz so einfach ist, zu sagen, es gibt diese eine Möglichkeit, die du machen kannst, hängt einfach damit zusammen, dass es unterschiedliche Arten des Kopfschmerzes gibt. Es gibt einen Medikamentenhersteller, eine Firma, die damit geworben hat, dass gegen alle Arten des Kopfschmerzes dieses Medikament hilft. Wir haben über genau diese Medikamente gesprochen, nicht steroidale Antirheumatika in der letzten Episode. Und hier ganz klar, wenn es ein entzündlicher Prozess ist, dann gegebenenfalls ja, die präventive Einnahme auf jeden Fall, bei Kopfschmerzen beispielsweise mit einem Medikament zu arbeiten, macht keinen Sinn. Das Medikament kann dann gegebenenfalls auch mal helfen, aber wie du gerade beschrieben hast, wenn du Bekannte hast, die sagen, ich habe das immer wieder, das ist typischerweise der Punkt hier im Bereich des Nackens, der Schulter, dann kann man diese Punkte bearbeiten, auch für sich selbst, mit mehr oder minder guten therapeutischen Erfolg, aber letztendlich in der Selbsttherapie, dass man einfach merkt, okay, der Schmerz zieht eher aus einer muskulären oder myofaszialen Struktur Richtung Kopf und verursacht diesen Schmerz, das ist nochmal etwas anderes und die von die erwähnten anderen Punkte, die sich häufig, handelt es sich um im Bereich der Meridiane aus der TCM-Lehre heraus, könnte man auch Akupressur, Akupunkturpunkte nennen, die man dann eben massiert. Ich kenne da verschiedene, zum Beispiel, also mir bekannte im Bereich der Hand, des Ellenbogens, die man dafür gerne verwendet. Und es sind Techniken, die man mit einbauen kann. Auch das Verwenden von Magnesium ist eine Überlegung. Ausreichend zu trinken ist eine Überlegung. Die körperliche Aktivität, insbesondere dann, wenn sie nicht zu noch mehr Kopfschmerzen führt. Das sind alles Möglichkeiten. Ruhe, Entspannung, Stressoren rausnehmen. Da kann man sicherlich mit anfangen.
Frische Luft, mal spazieren gehen, Fenster aufmachen, solche Dinge?
Absolut, absolut.
Ich meine, wer es googelt, findet tausend Sachen, ja. Also von Kaffee mit Zitronensaft zum Beispiel trinken, habe ich ein paar Mal schon gehört. Stelle ich mir ziemlich schwierig vor, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn es hilft. Pfefferminzöl auf die Stirn, auf die Schläfen.
Naja, also auch hier, ja. je nach Mechanismus und je nachdem, was ich damit erzeugen möchte. Pfefferminz hat, auch wenn man es trinkt, eher auf die Schleimhäute eine zusammenziehende Wirkung, so könnte man sagen. Das heißt, auch vielleicht ätherische Öle, die man einatmet oder ähnliches, die eher etwas Befreiendes, Öffnendes haben und damit Symptome reduzieren können. kann man probieren. Nochmal, wenn man in diesen primären Kopfschmerzarten unterwegs ist, insbesondere der Migräne, kann das aber auch nochmal ein zusätzlicher Trigger sein, der vielleicht noch mehr Symptome mit verursacht.
Wann, Matthias, würdest du als Wissenschaftler sagen, ist der Punkt, wo ich ernsthaft mir Gedanken machen muss, woher die Kopfschmerzen kommen oder warum ich so oft oder regelmäßig Kopfschmerzen habe? Ist es eben die Häufigkeit? Ist es die Regelmäßigkeit? Ist es die Stärke des Schmerzes? Also ich denke, die meisten Leute werden Kopfschmerzen haben, die erträglich sind. Man weiß auch, das ist bald wieder weg. Aber gibt es Parameter, wo du sagst, wenn das und das und das auftritt, dann würde ich definitiv mal zum Arzt gehen?
Also weniger häufig ist es dann das Problem, was viele denken. Kopfschmerzen ist das Paradesymptom, um mal Dr. Google zu fragen. Und man landet sehr schnell bei einem Hirntumor oder ähnlichem.
Absolut.
Statistisch gesehen passt das nicht. Also wenn, sagen wir jetzt mal im Schnitt, knapp 50% der Bevölkerung irgendwie einmal im Jahr Kopfschmerzen haben, mindestens einmal im Jahr oder auch häufiger, dann muss das nicht unbedingt die Ursache sein. Ich verstehe aber natürlich, wenn bei einem selbst sich auch Ängste in dem Bereich entwickeln. Ich kann keine finale Aussage treffen in Richtung so häufig und dann bitte auf jeden Fall mal überprüfen lassen. Aber Häufigkeit und Regelmäßigkeit, also in bestimmten, und das Regelmäßigkeit finde ich im Kontext, haben wir vielleicht bestimmte regelmäßige Zyklen, also entweder über den Tag oder auf einen Monat bezogen, wo wir auch über hormonelle Veränderungen vielleicht mit sprechen können, dass man erkennt, okay, hier gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit und dass die Kopfschmerzen kommen als Symptom während eines, zum Beispiel im weiblichen Zyklus vor. Oder wir sprechen über den Tagesverlauf beispielsweise. Also das hat etwas mit Regelmäßigkeit, die man beobachten kann im Vorfeld. Häufigkeit, ja, das schon, wenn man natürlich einen hohen Leidensdruck hat, also erstmal eingeschränkt ist in seiner Aktivität. Wir wissen das insbesondere im Bereich der Migräne, wo wirklich alle Lebensbereiche bei vielen der Patienten mit beeinträchtigt werden. Das bedeutet die Familiensituation, die Arbeitssituation, die Freizeitaktivitäten, die stattfinden, die Familienplanung, die unter Umständen ansteht, die aufgrund der Migräneerkrankung jetzt irgendwie verändert wird. Und das kann natürlich bei anderen Kopfschmerzen, auch primären Kopfschmerzarten, natürlich auch auftreten. Also wenn man natürlich merkt, es nimmt und nimmt immer mehr zu, wäre das sicherlich ein Indikator. Oder wenn auch noch nie irgendeine weitere Diagnostik gemacht worden ist, weil wir haben, wie immer in der Medizin, natürlich gewisse Kriterien, nach denen wir irgendetwas clustern, einteilen und sagen, okay, das ist dies und jenes. Und dementsprechend gibt es eine bestimmte Therapieoption dafür. Und wenn bis jetzt noch gar nichts stattgefunden hat, sollte man das auf jeden Fall mal ansprechen. Es heißt aber noch nicht unbedingt, dass es eine schlimmere Erkrankung ist. Da nehme ich jetzt wieder das Dr. Google-Beispiel, dass man dann irgendwie bei einem Hirntumor landet. Das wird es dann vielleicht nicht sein, aber wenn der Leidensdruck hoch ist und du sagtest, ja, vielleicht haben auch viele gar nicht so starke Schmerzen. Schmerz ist, wie wir letzte Woche auch zugesprochen haben, sehr, sehr subjektiv und dementsprechend können wir das auch nicht einteilen. Das heißt, entweder kommend über die Häufigkeit und die Schmerzintensität schon etwas, was man zumindest anspricht und weiter schaut, ob man es anderweitig vielleicht besser in den Griff bekommen kann und mit ein paar Maßnahmen dann auch die Symptome, die Häufigkeit oder auch die Regelmäßigkeit reduzieren kann.
Wie ist es, wenn ich so zum Beispiel bei Kopfschmerzen auch kombiniert dann zum Beispiel feststelle, mein Sehvermögen wird schlechter oder mein eines Auge drückt oder ich habe irgendwie so motorische Probleme? Ist das ein Indikator, wo man sagt, lieber mal checken lassen?
Also auf jeden Fall. Also ich würde da auch niemanden von abhalten. Die eigene Wahrnehmung auf das Thema, wenn man das Gefühl hat, das ist so nicht normal. Ne? Also du hast es eben gesagt, ja, ich habe dann selbst mal ab und an Kopfschmerzen und dann kann ich das irgendwie schon einstufen. Aber klar, wenn weitere Symptome dazukommen und die sind nicht untypisch, ich gehe jetzt schon wieder rüber in Richtung Migräne, wo wir eben nicht nur den einseitigen pulsierenden Kopfschmerz haben, der muss auch nicht einseitig sein, der kann sich auch mal etwas verschieben, die Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Erschöpfung, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit und ja, Sehstörungen im Kontext entweder der sogenannten Aura, also bevor es letztendlich losgeht, aber auch andere Begleitsymptome wie Sprachstörungen, einseitige Schwäche, Gefühlsstörungen, kribbelnde Gefühle und ähnliches gehört mit dazu. Es ist sehr wichtig zu erkennen, was ist es dann, weil sich natürlich auch die Therapie auf der Ebene nochmal mit anpassen würde.
So, also Kopfschmerzen, großes Thema. Matthias hat gerade schon ein paar wirklich gute Tipps gegeben, was man SOS-mäßig machen kann, bevor man die Kopfschmerztablette reinschmeißt. Mir persönlich hilft es immer, was zu trinken und irgendwie mal für ein paar Minuten aus der Situation rausgehen, mal den Nacken locker machen, die Arme mal rudern, vielleicht das Fenster aufmachen, frische Luft, mal zwei Schritte gehen. Das ist, was bei mir persönlich bei diesen Kopfschmerzen am schnellsten eine Linderung bringt, bevor ich irgendeine Tablette einwerfen muss. Jetzt, Matthias, wollen wir mal auf das große, große Thema Migräne schauen. Im Grunde die sehr extreme Art der Kopfschmerzen. Du hast es eingangs gesagt, es gibt Millionen Betroffene und eine Zahl, die bei mir hängen geblieben ist, mehr als doppelt so viele dieser Betroffenen sind Frauen. Auch das wollen wir mal besprechen. Woher kommt das? Warum haben Frauen mehr unter Migräne zu leiden als wir Männer? Was ist auch der evolutionäre Hintergrund, wenn so viele Millionen Menschen von dieser Krankheit oder von diesen Migräneschüben betroffen sind? Gibt es da in irgendeiner Form etwas Evolutionäres? Hat uns das mal einen Vorteil gebracht oder was passiert da eigentlich? Nun lass uns die Dinge ein bisschen sortieren, bevor wir zu sehr in alle Richtungen abdriften. Mhm. Migräne, gib uns nochmal so die Definition. Wie läuft so für jemanden, der keine Migräne hat oder damit nicht in Verbindung bisher gekommen ist, wie läuft so ein Migräne-Schub ab? Wie müssen wir uns das Leben mit Migräne vorstellen?
Kann ich auch eben nur aus Lehrbuchseiten für die uns jetzt zuhören und damit betroffen sind, die kennen natürlich ihre individuellen Abläufe nochmal, aber ich gehe mal darauf ein, was quasi in der Schmerzmedizin beispielsweise herangezogen wird und wie diese Abläufe quasi beschrieben werden. Einige können da eine Verbindung ziehen. Ich sage gleich noch ein paar Zahlen an der Stelle dazu, wie viele das beispielsweise dann auch betreffen. Und genau das, nochmal die Tipps von vorhin waren so Kopfschmerz-Klassiker-Tipps. Die funktionieren bei Cluster- und Spannungskopfschmerz vielleicht auch nicht immer. Und bei Migräne sind wir in einem völlig anderen Feld. Und wie du richtig sagst, 15% der Frauen, 6% der Männer. Kurzum, eine große Anzahl in der Population sind von Migräne betroffen. Und ja, schon mal vorweg, das kann kein Zufall sein. Und wenn wir jetzt über diese Ablaufphasen sprechen, ich habe eben schon diesen Begriff der Aura genannt. Das heißt wirklich in bestimmten Bereichen im Gehirn auftretende Mechanismen, die zu visuellen, sensorischen, sprachlich-motorischen bewusstseinsveränderten Situationen kommen. Das kann eher eine Form der Wahrnehmung, eine Aura, die mit einhergeht. Ich sagte, im Bereich zwischen 5 Minuten bis zu einer Stunde, das sind so die typischen Zahlen, die man in dem Bereich findet. 30% der MigränikerInnen sind von diesem Thema betroffen. Und es gibt aber noch etwas, was vor dieser Aura stattfindet. Das heißt, wie gesagt, es gibt Migräne mit und ohne Aura und nur 30% sind davon betroffen. Es gibt noch eine andere Phase, eine sogenannte Prodromalphase. Also die beginnt schon einige Zeit vorher, Stunden vorher, bis zu 2 Tagen vorher. Die betrifft ungefähr so 80% der Patienten. Da gehören eher Bereiche mit rein, die können vielfältig sein. Eine gewisse Schläfrigkeit, häufiges Gähnen, Heißhunger, Müdigkeit, auch Gefühls- und Schmerzfehlinterpretationen, also dass eigentlich normale Berührungen sich irgendwie schmerzhaft mit anfühlen, Übelkeit, Durchfälle, Konzentrationsprobleme, Einschränkungen im Denken, all das kann quasi schon in dieser Zeit davor beginnen. Das ist wichtig, das haben ungefähr so 80% der Patienten, dann 30% in diesem Aura-Bereich und dann sprechen wir eigentlich von diesem Kopfschmerz. Eben die Kardinalsymptome habe ich schon mal benannt. Typischerweise einen Zeitraum zwischen 4 bis 72 Stunden. Das ist einer der typischen Symptome, die abgefragt werden. Wie lange hat das angehalten? Die Kopfschmerzen, da sollten mehrere Merkmale davon mit einhergehen. Das heißt, das Einseitige, das Pochende, das Mittelschwere bis Schwere, die Schmerzsituation und die Zunahme der Beschwerden bei Aktivität. Und die Begleitsymptome, ich komme jetzt vom Diagnostischen her, aber da sollte dann ein Symptom mindestens oder auch mehr zutreffen, um in dieser Migräne-Thematik näher zu kommen. Übelkeit, Erbrechen, Photophobie, also Lichtempfindlichkeit und Phonophobie, also man hat irgendwie eben das Gleiche mit auf Geräuschebene, Sinnesreize, die nicht gut wahrgenommen werden. Und nach dieser Phase kommen wir dann in eine posttraumale Phase, die betrifft dann ungefähr auch so 30% der Migränikerinnen und kann auch nochmal im Bereich von sich bis zu 2 Tagen abspielen. Und da haben wir dann auch wieder eine Müdigkeit, eine Reizbarkeit. Das ist wie eine Art, einige Patienten haben das bei mir schon mal beschrieben, also eine Art Migränekater, der quasi in der Zeit danach stattfindet. Auch hier eine erhöhte Reizbarkeit, Kognition, das Denken ist mit reduziert. Dementsprechend merkt man, dass diese Phase von prodromal über Aura, über die eigentliche Kopfschmerzphase bis zur postromalen Phase sich über mehrere Tage hinwegziehen kann. Und das ist für Betroffene extrem belastend und dementsprechend auch logischerweise in vielen Lebensbereichen sehr einschränkend.
Und das ist schon heftig. Also wie gesagt, wir glücklicherweise, muss man ja sagen, sind da außenstehende Beobachter. Du hast natürlich in deinem Beruf als Therapeut häufiger auch mit Migränepatienten zu tun. Aber man muss schon sagen, das ist eben nicht so, ah ja, der hat Migräne, so ein bisschen Kopfschmerzen. Das kann schon richtig heftig sein. Und das kann für Leute wirklich lebensverändernd sein, weil sie immer irgendwie Phasen haben, wo sie schwer arbeiten können, wo sie vielleicht auch keine Lust auf Partnerschaft haben, auf Beziehungen haben. Man kennt ja diesen Spruch irgendwie, meine Freundin, meine Frau will nicht mit mir kuscheln, sie hat mal wieder Migräne. Aber da ist schon was dran, ja. Das darf man nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Eine Frage, Matthias, die ich mir gestellt habe, auch im Zuge der Vorbereitung, ist Migräne vererbbar oder wo kommt das her? Muss ich damit rechnen, wenn ich das habe, dass das meine Kinder auch bekommen? Wie ist das?
Super spannende und super wichtige Frage, weil wir ja schon so oft über die Themen rund um Genetik und Ähnliches gesprochen haben. Und sicherlich gibt es auch über die Generationen gewisse Häufungen. Wir haben aber bei dem Bereich Migräne etwas, was wir nicht bei vielen, ich mache beabsichtigt in Anführungsstrichen, Krankheitsbildern ein Thema. Also es gibt eine Vielzahl von Genen, die mit der Migräne in Verbindung stehen. Man könnte von Risikofaktoren oder Ähnlichem sprechen. Das haben wir bei ganz vielen Erkrankungen. Und wir sagen auch immer wieder, okay, wenn das vorhanden ist, ein bestimmtes Gen oder wie es auch immer eben abgespielt wird oder nicht abgespielt wird, ist es ein Risikofaktor. Heißt nicht, dass man das sofort dann auch bekommt. Aber bei Migräne sieht das Ganze irgendwie etwas anders aus, weil verschiedene Bereiche, insbesondere in der Gehirnstruktur, bei Migräne anders funktionieren. Und das führt mich zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich ich habe jetzt gerade eben diese Phasen, eine Attacke beschrieben, von prodromal bis postromal und zwischendrin mit Aura und Kopfschmerzen. Und dann geht man aber über in eine Phase, die nennt man interiktale Phase oder eine Phase zwischen zwei Attacken. Also der normale Zustand, würde man sagen. Und in diesem normalen Zustand finden wir Menschen aufgrund ihrer Situation und sehr stark auf Reize reagieren und übrigens auch auf wiederholende Reize. Und mit Reiz meine ich alles. Das können Lichteinflüsse sein, das können Patienten beschreiben das gerne auch als sogenannte Triggerfaktoren, die quasi eine Migräneattacke mit auslösen können. Und die muss dann nicht 5 Minuten vorher gewesen sein, sondern baut sich unter Umständen mit auf. Wir haben Menschen mit einer hohen Reizempfindlichkeit, einem sehr sensiblen Nervensystem, sehr affektive Menschen, also mit der Gefühlslage zu arbeiten. Wir haben einen Menschen mit hoher Kreativität, mit einem unfassbaren Verstand, wenn es um das Denken geht, aber eben auch, wenn es um Ängste geht oder Grübeln geht oder auch Impulsivität geht. Und das findet in den Phasen dazwischen statt. Und das hat eine genetische Komponente, quasi auch, die dann in Migräne mündet. Und wenn wir den Blick jetzt lenken auf eine evolutionäre Perspektive, also wie kann es sein, dass es so viele Gene gibt, die dann mit Migräne in Verbindung stehen und wie kann es sein, dass so viele Menschen von Migräne betroffen sind, müssen wir der Frage nachgehen, wie du eben schon gesagt hast, hat es irgendeine Form von Vorteil? Und die Antwort ist relativ klar, ja, es hat einen Vorteil. Und an die Patienten da draußen, die das jetzt hören, bitte nicht falsch verstehen. Nicht, dass man sich darüber freuen sollte, sondern das, was ich gerade eben gesagt habe, wie ein Nervensystem, ein Migränikergehirn funktioniert. Und das ist eben etwas anders. Es ist sehr reizempfindlich und es hat mit hoher Wahrnehmung zu tun. Und da können wir uns schnell vorstellen, dass das ein großer Vorteil ist, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Eine Person hat genau diese Migräniker-Hirnstruktur und die andere Person nicht. Und sie ist in der Lage, über verschiedene Sinnesorgane Reize aufzunehmen und wahrzunehmen und dementsprechend die anderen in der Gruppe mit zu warnen. Und man geht also wirklich davon aus, dass sich hier ein Vorteil ergibt, weil ich quasi auch in der sozialen Bindungssituation, auch ein ganz wichtiges Thema bei Migräne, mit anderen Menschen kommuniziere und mich hingebe und die Aufgaben übernehme und sage, hey, da hinten, da haben wir ein Problem. Ich habe das wahrgenommen, ich habe es gerochen, gesehen, gespürt, wie auch immer. Und warum ist das wichtig? Weil das die Grundsituation und die Ausgangssituation und die Basis ist. Und diese Situation und das, was vielleicht mit einer nächsten Migräneattacke danach folgt, was da im Gehirn passiert, das, glaube ich, sollten wir jetzt im Nachgang nochmal weiter besprechen. Aber die Grundsituation ist eine besondere. Und ja, es gibt genetische Komponenten und es sind extrem viele Menschen davon betroffen. Und ja, es hat aus einer evolutionären Perspektive, so sollte man es im besten Falle sagen, eine Art des Vorteils. Und diese Besonderheiten muss man ganz klar auch in die Therapie mit einbauen.
Nur aber nochmal zum Verständnis, weil es klingt natürlich schon, auch das Wort Aura und so weiter, das klingt natürlich schon erstmal sehr metaphysisch fast ein bisschen. Würdest du sagen tatsächlich, dass das ein bisschen in diese Richtung geht, dass Menschen, die dieses Gefühl haben, diese extreme Empfindlichkeit, diese extreme Wachsamkeit, vielleicht eben auch Dinge wahrzunehmen, die wir normalerweise gar nicht fühlen oder sehen können, Tiere haben das ja auch, oder zumindest beobachtet man das, dass sie Sensoren zu haben scheinen, die vor Gefahren warnen, die für uns überhaupt nicht ersichtlich sind, die aber plötzlich dann tatsächlich da sind. Ist das so zu verstehen? Kann man das wirklich so erklären?
Bei der Aura sind es nochmal andere Prozesse, die wirklich mit ablaufen. Aber ja, dieses nachgewiesene, hochaktive Nervensystem und auch das Thema der Sinneswahrnehmung und auch der Sinneswahrnehmungsüberkreuzung quasi, also nicht nur etwas, eine Farbe zu sehen, sondern sie vielleicht auch zu hören, zu riechen, zu schmecken. Auch diese Sinnesüberschneidungen gehören mit dazu. Und es hat jetzt nicht irgendwie unbedingt eine Metaebene, aber ja, es gibt die klare Einschätzung auch von vielen selbst, die sagen, ja, genau so in diesem Bild finde ich mich auch wieder. Und wir haben eine andere, und so würde ich es erstmal beschreiben, eine andere Ausgangssituation, die dann in Symptomen mündet.
Dann lass uns doch jetzt mal direkt einen Blick ins Gehirn reinwerfen. Du hast gerade schon so angetriggert, was passiert bei einem Migräneanfall in unserem Gehirn? Was passiert da?
Es gibt und gab im Verlauf auch verschiedene Theorien. Ich habe eine eben auch schon mal genannt. Da war immer der Ursprungsgedanke, okay, das Gehirn hat ein Gefäßsystem, gerade im Bereich der Hirnhäute, und diese Gefäße dehnen sich aus, welchen Gründen auch immer, einmal aus. Und durch diese Ausdehnung werden Schmerzrezeptoren in den Hirnhäuten beteiligt und dann betrifft das eine bestimmte Situation. Wir wissen aber mittlerweile eher, dass verschiedene Aspekte natürlich zusammenkommen, und ich finde es bei Migräne sehr spannend, weil wir in den Mechanismen, die eben auch mit beschrieben werden, unter anderem verschiedene Neurotransmitter eine wichtige Rolle spielen, Serotonin, Noradrenalin und Calcitonin, Gene-Related Peptide, nur dass man es mal gehört hat, ist in der Therapie auch nochmal interessant, sind wichtige Botenstoffe, die in dieser Schmerzkaskadenfehlregulation unter Umständen mit einer entscheidenden Rolle spielen können. Und wir haben in der Situation nicht die typische, das ist nur irgendwie ein Gefäß und das drückt und dann hat sich damit alles erledigt, sondern wir haben wirklich einen Mechanismus, der von zentral, also von dem Gehirn selbst oder vom Hirnstamm direkt über verschiedene Hirnareale unter anderem eine Struktur ansteuert, die kennt man auch bei den sogenannten, ich habe sie eben schon mal eingangs erwähnt, den sogenannten Neuropathien, das heißt Erkrankungen der Nerven, zum Beispiel des Nervus trigeminus. Und wir wissen, dass hier eher eine Ansteuerung in Richtung dieses trigeminus vaskulären Systems stattfindet. Das heißt, da erklärt sich logischerweise nachher auch so eine Einseitigkeit raus, weil der ist zweimal angelegt, einmal links, einmal rechts. Und hier haben wir viel im Bereich der Sensitivität der Hirnregionen, die mit einer Rolle spielen. Das, was dann eigentlich passiert, ist durch die verschiedenen Botenstoffe, die Aktivierung erst eine Verengung der Gefäße, dann eine Erweiterung und eine entzündliche Situation, die stattfindet. Und eine Übertragung über die Schmerzrezeptoren, die Nozizeptoren, die dort angelegt sind, die dann den Schmerz von zentral, aber ne, vom Hirn selbst ausgelöst entstehen lassen und versuchen, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, neben dieser entzündlichen Situation, was zu tun, eine Energiemangelsituation im Gehirn wieder auszugleichen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Gehirn so sensibel reagiert auf unterschiedliche Reize und ich dir den Vorteil biete, dass ich dir noch sage, da hinten kommt vielleicht auch jemand, soziale Beziehung, dann kostet das extrem viel Energie. Und das, was also in einer Attacke danach folgt, sind typischerweise, ist der Versuch mit dieser Entzündungsreaktion und der Versuch, mit dieser Energiemangelsituation im Gehirn klar zu werden. Das wissen wir auch relativ gut, dass es eine Energiemangelsituation im Gehirn ist, die ausgeglichen werden will. Und deswegen fährt der Körper runter und dieser Prozess geht mit Schmerz und Entzündung einher. Aber er kostet neben viel Energie symptomatisch eben dann auch Schmerzen und Abgeschlagenheit und keine Möglichkeit, am normalen Alltagsleben vielleicht mit teilzunehmen. Aber es ist ein typischer Prozess, der in diesen Gehirnstrukturen und auch andere, die mit dazugehören, stattfinden. Das passiert einmal. Und wenn es häufiger passiert, passen sich, wie so oft, wir haben über neuroplastische Veränderungen im Gehirn gesprochen, also neue Neurone, die gebildet werden, bestimmte andere Hirnareale werden etwas kleiner, es wird andere Verbindungen, andere Kabel, die quasi verlegt werden, mit aufgebaut. Und dann kann es gut sein, dass es bei wiederkehrenden und häufigen Attacken und nicht nur eben episodisch auftreten, sondern bei 15, und das ist so eine Grenze, die so gelegt ist, bei 15 Attacken pro Monat, also pro 30 Tage, wovon mindestens 8 die Symptome einer Migräne aufweisen, wie ich sie eben eingangs beschrieben habe, dann sprechen wir von einer sogenannten chronischen Migräne. Und hier haben wir wirklich nochmal einen wirklichen pathologischen Prozess. Aber ich möchte versuchen zu verstehen zu geben, dass die Symptome, das ist mehr als belastend und einschränkend, das soll überhaupt nicht das Ganze mindern. Aber es ist die Grundvoraussetzung eines Gehirns und der Versuch, jetzt eine Lösung zu finden über Entzündung, über Energieverteilung im Gehirn, eigentlich sich wieder in einen Normalzustand zu bringen. Und das funktioniert nicht so gut und das sorgt für diese Symptome.
Wahnsinn. Also ultra spannend, wenn man das mal so erklärt bekommt. Wirklich, Matthias, das ist sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Wir müssen noch ein Thema natürlich auch mal anreißen, warum Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, das sind mehr als doppelt so viel. Liegt es an den Hormonen? Liegt es am Lifestyle? Liegt es an den Genen? Was ist bei Frauen anders, dass sie da so extrem betroffen sind?
Statistisch gesehen gibt es auch etwas, das nennt sich hormonelle Migräne. Und die tritt gerne auf im Bereich des Zyklus, eher Richtung Ende eines Zyklus oder zum Beginn des neuen Zyklus. Also kurz vor der Menstruation und während der Menstruation, dass typischerweise auch Migräne-Symptomatik mit auftreten. Ja, Hormone spielen eine Rolle. Aber nochmal, das ist eine Ebene, das ist ein peripherer Auslöser und Trigger. Und es gibt verschiedene Auslöser und Trigger, die beschrieben werden. Migräniker kennen das auch für sich selbst. Was sind meine typischen Trigger? Das können, wie gesagt, Gerüche sein, das können Situationen sein, das können Stresssituationen sein. Das können extreme Wechselsituationen zwischen hoher Anspannung und Entspannung sein. Das kann die Hektik im Alltag sein. Das können Aufregung, Ängste und Ärger sein. Das kann vor allen Dingen zu wenig Schlaf sein, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Und hier ist wieder Henne und Ei die Frage, was war dann letztendlich zuerst? Und ja, auch hormonelle Dysbalancen können definitiv einen Einfluss dabei spielen, aber es ist nicht der erste Mechanismus. Warum sind Frauen häufiger betroffen? Es ist eine Theorie, die natürlich in diesem Bereich gebildet wird, weil Frauen auch aus einer evolutionären Perspektive eben viel besser in der Lage sind, auch mit solchen, wie schon beschrieben, mit dieser hohen Sensibilität, also dieser Reizwahrnehmungsmöglichkeiten. Und das mindert nicht irgendwie ein Verhältnis zwischen Männer und Frauen oder ganz im Gegenteil. Also vielmehr wäre es wichtig, dass wir alle im besten Falle diese Reize gut wahrnehmen können und beschreiben können. Und das scheint mehr eine Häufung zu sein, die bei Frauen dementsprechend auftritt. Wir haben andere Erkrankungen, bei denen wir das auch sehen. Patienten, da können wir gerne auch mal noch mal eine eigene Episode zu machen, wenn wir über das Thema Fibromyalgie sprechen. Auch anders ausgedrückt so etwas wie Weichteilrheuma. Da haben wir ein sehr, sehr, sehr ähnliches Bild bei. Das heißt, Menschen, die Schmerzzustände haben und Schmerzen auftreten und Probleme haben in bestimmten Regionen und keiner nimmt das Ganze und die ganze Situation wirklich ernst. Und wir haben auch hier ein extrem hohes Maß eines aktiven Nervensystems, was sehr gut Reize aufnehmen kann, aber es kostet eben auch extrem viel Energie, um sich in die Ausgangssituation zurückzubringen. Und diesen Prozess scheint es, und das sagen uns die Statistiken, mehr bei Frauen vorhanden zu sein als bei Männern.
So, was nehmen wir mit? Ich habe mir hier notiert, also Migräne auch im Vergleich zu normalen Kopfschmerzen. Es sind extreme Empfindsamkeiten auf Reize wie Licht, Gerüche, Berührungen, Geräusche. Für viele sind die dann teilweise kaum auszuhalten. Auch so Geschichten wie ich es eingangs gesagt habe, dass ich dann an die frische Luft gehe, ein bisschen spazieren gehe, mal tief durchatme und die Kopfschmerzen gehen weg. Das ist alles bei Migränepatienten Blödsinn. Das funktioniert bei denen in der Regel nicht. Es gibt also auch, hört man immer wieder, Migränepatienten, die sagen, jede Form von Bewegung verschlimmert die Schmerzen noch. Ja, also ich absolut will einfach nur hier liegen mit geschlossenen Augen, sprecht mich nicht an, lasst mich alle in Ruhe. Am liebsten auf den Fußboden legen und irgendwie die Hände über den Kopf halten. Ja, also das ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Ich nehme auch mit, evolutionär gibt es da offenbar trotzdem Erklärungen und Theorien, warum uns das in der Vergangenheit durchaus einen evolutionären Vorteil gebracht haben kann, dass es eben in unserer Gruppe Menschen gab, die diese extremen Empfindsamkeiten hatten. Jetzt, Matthias, natürlich noch zum Schluss dieser Episode die Kernfrage. Was können wir gegen Migräne tun? Was kannst du Migränepatienten raten? Was könnten Ideen, Konzepte sein, um Schmerzen zu lindern oder vielleicht sogar wirklich die Symptome zu bekämpfen?
Lass mich noch einen Satz kurz zu dem letzten Punkt, den du gerade sagtest. Es geht nicht um Empfindsamkeiten, sondern es geht wirklich um ein Nervensystem, das deutlich stärker in der Reizwahrnehmung und Aufnahme ist. Und das mündet dann, kann man dann vielleicht bei dem einen eher sagen, es hat was mit Empfindsamkeit zu tun. Es kann aber eben auch genau das sein, höhere Kreativität, höhere Denkleistung und so weiter. Also da steckt auch ein enormes Potenzial drin. Und dann nochmal die Folge und dieser Energieausgleich und Entzündungssituation, die dann, so wie du es gerade beschrieben hast, also die körperliche Bewegung verursacht eine Verstärkung der Symptome. Das gehört mit zu den Kardinalsymptomen mit dazu. Und ich ziehe mich zurück, lass mich in Ruhe, ist die klassische Sickness Behavior. Also das, wenn wir dieses typische Krankheitsverhalten, so wie wir uns verhalten. Und das haben wir bei anderen, auch anderen Schmerzsituationen vielleicht gar nicht so. Oder wir haben sogar eine Linderung dabei, wenn ich mich dann bewege. Aber hier haben wir durch diese Entzündungssituation genau diesen Prozess. Das heißt, wir haben ein grundstrukturelles Thema im Gehirn, ein super faszinierendes Gehirn oder eine super faszinierende Gehirnstruktur bei Patienten mit Migräne. Und wir haben auslösende Faktoren, wie du sie gerade schon genannt hast. Und jetzt lass mich da überleiten zu Ansätzen und Möglichkeiten, auf die man zusätzlich schauen kann. Das heißt, es gibt natürlich eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten und Ideen und Einsätzen. So, der eine Teil ist, und da gehen wir mal durch die Standardtherapie durch. Normalerweise arbeitet man genau hier mit nicht-steroidalen Antirheumatika, was durchaus Sinn ergeben kann, weil es sind ja entzündungshemmende Substanzen und Entzündung spielt eine entscheidende Rolle dabei. Dann geht es weiter. Wenn die Migräne aber dadurch nicht unterbunden ist und viele der Patienten wissen das, dass es dann nicht funktioniert, dann kombiniert man andere Präparate mit dazu, unter anderem Triptane, das haben viele der Patienten vielleicht schon mal gehört, für die Leute nur im Verständnis. Das ist eine Substanz, die im Nervensystem an diesem trigeminovaskulären System quasi über die Synapsen an den Rezeptoren für Serotonin andocken kann. Dadurch ziehen sich die Gefäßsituationen wieder zusammen. Aber nochmal hier, Serotonin könnte also auch eine wichtige Rolle in dem Kontext spielen. Periphere Themen haben wir eine Vielzahl. Und ich weiß, es klingt vielleicht fast langweilig, wenn ich immer nur über Entzündung und vielleicht auch den Darm spreche. Wir haben eine Vielzahl an Begleiterkrankungen, die mit Migräne einhergehen. Genau deshalb, weil die Grundmechanismen sehr ähnliche sind. Und insbesondere der Darm oder auch die darmfunktionellen Verdauungsstörungen, möchte ich mal sagen, Verstopfungen, Durchfälle spielen bei ganz vielen eine Rolle. Das heißt, auch bei Migräne ist und bleibt ein Ansatz natürlich, sich näher mit dem eigenen Darmmikrobiom, der Darmbarriere und dieser Verbindung zwischen Gehirn und Darm über das sogenannte enterische Nervensystem in der Verbindung mit aufzubauen. Und jetzt lass mich auf gute, auch umsetzbare Tipps schauen. Ich rate auf gar keinen Fall davon ab, jetzt irgendwelche Medikamente abzusetzen. Bitte nicht das tun. Und hier ist in der Untersuchung natürlich der Einsatz von nicht-steroidalen Antirheumatika sinnvoll mit Nebenwirkungen, wie jedes Medikament hat, aber wir wollen ja das irgendwie mit im Zaum halten. Diese Triptane habe ich mit erwähnt, zur Beeinflussung quasi quasi des Serotoninhaushaltes. Und dann ist natürlich eine Überlegung, präventive anzusetzen. Das heißt, was wären Eckpunkte, auf die ich auf jeden Fall schauen sollte? Ich habe eben gesagt, dass Müdigkeit und Erschöpfung als ein Begleitsymptom auftreten und Schlafstörungen oder Schlafprobleme ein zentraler Punkt sind, warum auch Migräneattacken vielleicht ausgelöst werden. Das heißt, Schlafhygiene wäre mein Step 1. Wir haben über Biorhythmus ja schon ausführlich auch gesprochen. Da gerne nochmal reinhören. Was kann ich tun, eine Regelmäßigkeit in den Biorhythmus reinzubekommen? Natürlich nicht in der Akutphase oder in einer Attackenphase, aber was kann ich davon in meinen Alltag mit implementieren? Ich habe tolle Patienten in diesem Bereich, die sehr gute Erfolge damit haben, das quasi mit umzusetzen und die Häufigkeit der Anfälle auch mit wirklich auch zu reduzieren und auch die Intensität mit zu reduzieren. Wir haben bestimmte Ernährungsaspekte. Es gibt keine typische Migräneernährung. Das heißt, wir haben eher ein paar Eckpunkte, auf die man achten sollte. Das eine, wenn wir Entzündung als Thema haben, würde ich auf eine anti-entzündliche Ernährung schauen. Das heißt, ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren, den Überschuss von Omega-6-Fettsäuren vermeiden, weil die haben auch nochmal eine Auswirkung auf die Dehnung, die Erweiterung der Gefäße und damit noch mehr Entzündungssituationen. Es gibt ganz gute Untersuchungen. Ich habe es gerade mit der Darm-Hirn-Achse schon einmal angesprochen, dass der Einsatz von Probiotika hilfreich ist. Das heißt, Intensität und Anfallshäufigkeit können dadurch mit reduziert werden. Wir haben die Verwendung von Elektrolyten schon auch als wichtiges Thema, insbesondere das Thema Magnesium, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und wir haben beim Essen etwas, das nennt sich vor allen Dingen Regelmäßigkeit. Ich habe gesagt, im Gehirn hat es irgendwas mit Energiemangel zu tun, nicht irgendetwas, sondern das ist der Kernprozess. Und diese Energiemangelsituation sorgt dafür, dass die Symptome vielleicht auch so stark werden. Und deswegen ist die grundsätzliche Empfehlung, regelmäßig zu essen. Ich weiß, dass das dann gerne ausgeladen wird, das heißt, man muss ständig essen, damit das Gehirn mit Energie versorgt ist. Wir wissen, so machen wir es nicht, aber Regelmäßigkeit, also regelmäßige Mahlzeiten sich einzuplanen, macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt aber nicht, dass man häufig oder dauerhaft essen muss.
Gut, Matthias. Also Schlafhygiene habe ich mitgenommen als wirklich wichtigen Punkt und Ernährung. Gibt es noch etwas, was wir mitgeben können?
Ja, wir müssen, und so würde ich das in diese drei Bereiche einteilen, bei der Supplementierung mikronährstofftherapeutisch auch nochmal mit draufschauen. Entzündungsregulation ist ein Stichwort und das hat dann nicht nur was im Gehirn zu tun, wo diese Entzündungssituation stattfindet, sondern eben auch peripher. Also da haben wir natürlich eine Vielzahl, die Omega-3-Fettsäuren habe ich eben schon bei der anti-entzündlichen Ernährung mitgenannt, aber EPA und DHA ist eine wichtige Komponente, die dazu gehört. Kurkumin als ein Faktor, der gerne mit eingebaut wird. Probiotika habe ich erwähnt und auch natürlich, wenn es um Immunregulation, Entzündungsregulation geht, auch Lactoferrin mitzunennen. Dann würde ich einen Blick wenden auf das Thema der Komorbiditäten, das heißt Erkrankungen, die mit Migräne häufig einhergehen, insbesondere im Bereich des Darms. Also würde ich hier auch schauen, was kann ich unterstützend in diesem Bereich machen, Stressregulation vielleicht machen, Ashwagandha könnte man hier beispielsweise nennen, oder auch das Thema der Darmbarriere oder die Aminosäure L-Glutamin quasi da nochmal mit aufzunehmen, Verdauungsenzyme. All das sind, wenn es gerade bei Verdauungsthemen oder auch vielleicht was Diagnostiziertes im Bereich der Migräne gibt, würde ich mir das auf jeden Fall auch mit anschauen. Aber es gilt auch für andere Erkrankungen. Es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen. Können wir sicherlich nochmal in der Sprechstunde zu sprechen. Und der letzte und wichtigste Punkt, Thema Energiehaushalt. Wenn wir ein Energieproduktion- und Verteilungsthema im Gehirn haben, müssen wir darauf schauen. Und man verwendet typischerweise dafür drei Inhaltsstoffe. Einmal Magnesium, einmal Riboflavin, das ist Vitamin B2, und einmal Coenzym Q10, im besten Falle Ubiquinol, also die aktive Form. Und diese verwendet man, um quasi präventiv in der Einnahme, in der täglichen Einnahme, die Anfallshäufigkeit und die Symptome quasi damit zu reduzieren. Und das ist das Thema mit Blick auf die Supplementierung. Und ein letzter Punkt, und dann bin ich auch ruhig für heute. Ich habe gesagt, die Verbindung zwischen Gehirn und Darm, also der Nervus vagus, spielt hier eine wichtige Rolle. Und dieses Thema Vagusnervstimulation, ich kann gerne auch nochmal detaillierter drauf eingehen. Das ist ein wichtiges Thema, was zunehmend begleitend in der Therapie neben den Medikamenten ein sinnvoller Ansatz ist. Also dieses Entspannungssystem als Anteil des vegetativen Nervensystems mit anzusteuern. Das kann man über bestimmte Massagetechniken machen, Akupressur, aber auch Achtsamkeitsübungen oder Atemtechniken. Oder, und das ist schon auch ein wichtiger Punkt, das, was ich heute in Ansätzen versucht habe, ich hoffe, dass einige vielleicht mit erreicht hat, das Thema Migräne auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dass es eine Bürde ist, ist gar keine Frage. Aber zu verstehen, dass das Gehirn quasi eine andere Struktur aufweist und anders funktioniert, ist letztendlich die Folge, dass die Symptome überhaupt so auftreten können.
Ein hochspannendes Thema, was viele, viele Menschen betrifft. Kopfschmerzen und Migräne. Unser großes Thema hier bei den Health Nerds in dieser Episode. Und ich bin sicher, es gibt viele, viele Fragen. Es gibt mit Sicherheit auch viele unserer Hörer, die davon betroffen sind. Traut euch gerne mit euren Fragen an uns. Schickt uns per Instagram, Facebook oder über artgerecht.com eure Nachrichten, eure Fragen dazu. Heute in einer Woche wird Matthias eure Fragen beantworten. Wir sind ganz gespannt, was da an Fragen reinkommt. Und bis dahin drücken wir euch die Daumen, dass ihr eine Woche ohne Kopfschmerzen, ohne Migräneschübe erlebt. Und wir freuen uns, wenn wir uns alle gesund und munter am nächsten Donnerstag wiederhören. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.